Ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Mit der komme ich irgendwie nicht so ganz klar. Ich denke doch. Jetzt, wunderbar. Einen guten Morgen euch. Was haben wir gerade gesungen? Ich komme an deinen Tisch. Was verbindest du damit? Es ist etwas, was mich in der letzten Zeit sehr, sehr bewegt. Das möchte ich mal voranstellen. Eine tiefe Sehnsucht, zu Jesus zu gehen, der den Tisch bereitet hat. Eine tiefe Sehnsucht, nicht mehr von ihm getrennt zu sein. Auch durch meine Sündhaftigkeit von ihm getrennt zu sein, sondern wirklich ganz bei ihm zu sein, in seiner Herrlichkeit. Und ich bin gar nicht lebensmüde, auch nicht alt und lebenssatt. Ich habe, sofern Gott das will, eigentlich noch viel vor. Aber diese Sehnsucht nach ihm, nichts mehr, was zwischen uns steht. Die bewegt mich sehr und das auch bei diesem Lied. Lasst uns beten. Herr, das ist so wunderbar, dass wir eine Zukunft haben bei dir. Eine Zukunft, wo uns nichts mehr von dir trennt. Keine Sünde, nicht mein eigenes Ich. Kein Schmerz, kein Leid, kein Geschrei, kein Tod. Alles ist weg. Und du bist da. Nur du bist wichtig. Wie wunderbar. Und so möchten wir dich bitten, auch für diesen Gottesdienst heute Morgen und diese Predigt, dass du uns in deine Gegenwart nimmst. Amen. Amen. Ja, wir sind am Ende des ersten Thessalonicher Briefs angekommen. Und ich lese uns mal diese Verse, 1. Thessalonicher 5, 23 bis 28. Da heißt es: Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft, er wird das auch tun. Brüder, betet für uns. Grüßt alle Brüder mit einem heiligen Kuss. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass dieser Brief allen heiligen Brüdern vorgelesen wird. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen. Vielleicht geht es euch auch so, das ist so das Ende vom Brief. Es war schon ganz viel Tolles. Das überlesen wir jetzt. Es sind halt noch ein paar warme Worte. So zum Schluss. Wenn es dir noch nie so gegangen ist, freue ich mich. Mir ist es schon öfter so gegangen. Und als ich jetzt diese Predigt vorbereitet habe und diese letzten Worte dieses Briefes gelesen habe, hat es mich eigentlich voll erwischt. Mit ganz, ganz wichtigen Aussagen. Und aus jeder könnte man eine Predigt machen. Und deshalb habe ich das überschrieben. Was ich dir wünsche, eigentlich erstmal, was ich euch wünsche. Ihr Christen in Thessalonich, da seht ihr nochmal ein Bild von heutigen Thessaloniki vor 2 Jahren. Da haben verschiedene Ereignisse aus Apostelgeschichte 17, Paulus in Thessalonich, stattgefunden. Was ich euch wünsche, das möchte ich euch zum Schluss mitgeben. Und wir beginnen damit, was ich dir wünsche: bereit sein, wenn Jesus wiederkommt. Bereit sein. Vers 23. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Da wäre schon dieser Anfang, der Gott des Friedens, tatsächlich eine Predigt wert. Ein Gott, bei dem wirklicher Shalom ist. Machen wir ein anderes Mal vielleicht. Mir ist aufgefallen, unser Brief hat schon ganz ähnlich angefangen. Da heißt es, Kapitel 5, denn in unserem Vers 23 geht es ja um die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus, wenn Jesus wiederkommt. 5 ab Vers 1, von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch nicht zu schreiben. Ich finde das Thema ganz spannend. Ich möchte gern wissen, wann das hier zu Ende ist. Und damit meine ich nicht nur das Leid und der Krieg und die Krankheit und was sonst alles gerade tobt, sondern ich meine auch ganz stark das, mit dem ich heute begonnen habe. Ich möchte wissen, wann ich zu Jesus gehe. Und das möglichst sehr, sehr bald. Darüber brauche ich euch nicht zu schreiben, denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Unerwartet. Wenn du wüsstest, wann der Dieb kommt, dann stellst du dich mit dem Knüppel hinter die Tür und gibst ihm Saures. Wenn du weißt, wann der Dieb kommt, stellst du dich drauf ein. Wir wissen nicht, wann Jesus plötzlich und unerwartet kommt. Deshalb sollen wir ja wachsam sein. Das war das Thema dieses Textes. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen einer schwangeren Frau. Und sie werden nicht entfliehen. Ich habe das immer so gesehen, wie die Wehen einer schwangeren Frau, dem kannst du nicht entfliehen. Die kommen und dann geht es auf ein Ende zu. Vielleicht ist das auch mit dem Blick, aber meine Frau hat mich eines Besseren belehrt, denn sie kennt sich mit Wehen wesentlich besser aus, als ich das tue. Sie sieht hier ganz stark den Schmerz dabei auch. Den Schmerz, wenn Jesus wiederkommt. Schmerz. Warum den Schmerz? Da werden ganz viele Menschen, die mir wichtig sind und die Jesus nicht gefunden haben, in eine Ewigkeit ohne Gott gehen. Schmerz. Und da werden schlimme Dinge geschehen. Denn mit dem Gericht Gottes ist nicht zu spaßen. Schmerz. Könnte man auch eine eigene Predigt machen. Es heißt in 1. Thessalonicher 5, jetzt der Vers 6, so lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachsam, wach und nüchtern sein. Bereitet euch vor. Und wenn ich mir diesen Vers hier, der hier noch projiziert ist, anschaue, dann geht es offenbar um Heiligung. Um verändert werden in das Bild Jesu. Der Werner hat vorhin auch schon in der Gottesdienstleitung da angesetzt. Da werde ich später noch mehr drauf eingehen. Was ich dir wünsche, Gebet für andere. Das ist nicht gut formuliert, was ich dir wünsche, Gebet für andere. Weiß nicht, ob es den anderen Verkündigern hier auch so geht, wenn du dann deine eigenen Folien siehst, bin ich nie zufrieden. Ich meine damit, im Gebet für andere an dem teilnehmen, was Gott tut. Das ist ein ganz kurzer Vers, 25. Brüder, betet für uns. Das ist der große Paulus. Und er weiß so genau, wie sehr er auf Gebet angewiesen ist, dass Menschen für ihn beten. Natürlich auch, dass er selber betet, völlig klar. Aber dass auch andere für ihn beten. Da ist zum Beispiel das Gebet für das geistliche Leben anderer. Das Gebet für das geistliche Leben von anderen. Ich hoffe, dass du für Menschen, die hier, ja, nehmen wir mal die, die hier vorne stehen, die hier verkündigen, für ihr geistliches Leben, für ihre Beziehung zu Jesus betest. Aber nicht nur die hier vorne stehen, überhaupt deine Geschwister, betet für uns. Wie soll denn der Paulus in all seinen Verantwortlichkeiten, die er hat und Angriffen, die es gibt, manchmal bis zum Leben, wie soll er da bestehen ohne das Gebet von anderen? Bei uns ist alles ein bisschen kleiner angesetzt, ja, nur das ist nicht anders. Und man nimmt damit teil am Leben von Paulus und seinen Mitarbeitern. Man nimmt Anteil an dem, was Gott hier auf der Erde tut. Gebet für das geistliche Leben anderen. Gebet für das Gedeihen der Gemeinde vor Ort, unsere Gemeinde. Wir sind so auf Gebet angewiesen, dass wir hier die rechten Entscheidungen treffen. Denn Menschen sollen hier einen Platz erhalten, um mit Jesus zu leben. Gebet für die Gemeinde weltweit und für Mission. Also wenn ich nur hier sitze und mein eigenes kleines Leben habe, dann könnte ich depressiv werden. Aber ich finde es so faszinierend, wenn man für andere betet, weltweit, weil Gott handelt. Das ist so faszinierend. Ein letzter Punkt dazu. Das, was ich jetzt gesagt habe, ist alles für Bitte. Fast jeder Paulusbrief, fast jeder von den 13 fängt gleich an, nämlich mit für Dank. Ist euch das mal aufgefallen? Es gibt nur ganz wenige, die nicht so anfangen. Für Dank, wie fängt unser Brief an? 1. Thessalonicher 1, 2 und 3. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten, indem wir unablässig Gedanken an euer Werk im Glauben und eure Bemühung in der Liebe und euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater. Fängt mit Dank an. Macht genauso viel für Dank wie für Bitte. Nebenbemerkung, ich erlebe dabei, wie sich mein Herz verändert dabei. Wie ich dankbar, selbst dankbar werde. Was ich dir wünsche, herzliche Beziehungen. Grüßt alle Brüder mit einem heiligen Kuss. Bei meinen Studenten fange ich gern an, flapsig, von wegen, ihr habt mich heute Morgen nicht geküsst. Was ist denn hier los? Wie sieht denn ein heiliger Kuss aus? Wissen wir bis heute nicht so ganz sicher, wie ein heiliger Kuss damals aussah. Aber es ist auf jeden Fall ein heiliger Kuss. Nichts irgendwie Sexuelles dabei oder Ähnliches. Und es geht um Beziehung zueinander. Es geht um eine herzliche Begrüßung, eine von Herzen kommende Begrüßung, weil man sich freut, dass es den anderen gibt. Darum geht's. Das mache ich es ein bisschen größer, nämlich nicht nur die Begrüßung, sondern allgemein herzliche Beziehungen. Und das bei aller Verschiedenartigkeit auch unter uns, die wir hier sitzen oder stehen. Wir sind oft sehr, sehr unterschiedlich. Und manchmal gehen wir einander auf den Wecker. Ja. Herzliche Beziehung, das ist so wichtig. Ich bin froh, dass immer wieder auch mal gesagt wurde, dass Menschen, die zum ersten Mal zu uns kommen, hier in die Gemeinde, oder die noch nicht so lange da sind, das empfinden. Das müssen wir uns unbedingt erhalten. Herzliche Beziehungen. Was ich dir wünsche, Verbreitung der Heiligen Schrift. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass dieser Brief allen heiligen Brüdern vorgelesen wird. Diese Briefe im Neuen Testament wurden erstmal laut vorgelesen. Das war auch das Normale, dass man laut gelesen hat. Es konnten nicht alle lesen. Sprich, das soll verbreitet werden, das soll allen bekannt werden. Im zweiten Petrusbrief lesen wir, 2. Petrus, wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch geschrieben hat, nach der ihm gegebenen Weisheit, so wie auch in allen Briefen, wo er von diesen Dingen spricht. Der Petrus kennt Paulus' Briefe. Das ist ja noch relativ früh. Die wurden verbreitet. Hier in unserer Stelle soll in der Gemeinde laut vorgelesen werden. Wir könnten noch weitere Stellen im Neuen Testament dazu nehmen. Das soll ausgebreitet werden, das Wort. Stehst du da nicht auch mittendrin? Dass Menschen Gottes Wort bekommen. Was wollen wir ihnen denn weitergeben? Unsere eigenen Erfahrungen mit Jesus? Ja, unbedingt. Aber davon können sie nicht geistlich leben. Gottes Wort brauchen die Menschen. Und nie war es einfacher, Menschen sogar Gottes Wort in ihrer Muttersprache zu geben. Es sind so viele Sprachen, in die die Bibel schon übersetzt ist. So, stimmen wir jetzt alle ein? Was ich dir wünsche, ist Gnade, Gnade von Gott. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen. So hat unser Brief auch begonnen. Das ist wie eine Klammer außenrum. Im ersten Vers des Briefes, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Gnade als Klammer um den Brief. Kann ich sagen, als Briefumschlag, wo das Ganze drin ist? Das ist ein Thema, was uns immer wieder bewegt. Ein so wichtiges Thema. Und es ist eigentlich kein Thema, sondern es ist unser Leben. Dass wir in der Gnade Gottes leben und von der Gnade Gottes leben. Und schließen möchte ich heute, aber keine Angst, ich bin noch nicht, längst nicht zu Ende, schließen möchte ich mit einer besonderen Gnade. Wir werden keine Freunde mehr hier. Was ich dir wünsche, Jesus ähnlich werden. Jesus ähnlich werden. Ich lese uns nochmal den Vers 23. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Da ist die Rede davon, dass wir durch und durch in allem geheiligt werden. Was heißt geheiligt? Steht eigentlich da, was das heißt. Untadelig. Untadelig steht hier. Offenbar müssen wir verändert werden. Der Thomas, der hier vorne steht, der ist nicht untadelig. Bist du untadelig? Aber was für eine Verheißung. Denn da steckt für mich eine tiefe Verheißung drin, wie ihr noch merken werdet. Oder ist es nur ein frommer Wunsch? Durch und durch verändert werden, sodass es zu Jesus passt. Ist das dein tiefster Wunsch? Also ich sehne mich danach. Das ist so wie eine Traumvorstellung, aber ist es nur ein Traum? Gott selbst heilige euch durch und durch. Ihr mögt untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus. Sprich, das geschieht nicht in dem Augenblick, wenn Jesus hier zur Tür hereinkommt, sondern vorher. Das ist das Dynamit, was dieser Text enthält. Heiligung geschieht bis dahin, wenn du bei Jesus bist. Dann kommt nochmal ein ganz, ganz großer Schritt, ja. Aber bis dort möchte Jesus, sofern du sein Kind bist, dich und mich so verändern, dass von untadelig die Rede ist. Das ist etwas, wo ich immer ein bisschen zurückschrecke. Was soll denn das? Und dann gehe ich ins Alte Testament. Wo taucht zum ersten Mal der Ausdruck untadelig auf? Hat jemand das im Ohr? Der Klaus Hermann sagt Noah. Genau. Bei Noah in 1. Mose 6, Vers 9. Noah. Da heißt es, dies ist die Geschichte Noahs. Noah, ein gerechter Mann, war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Das gleiche, untadelig. Ein seltenes Wort im Neuen Testament, nicht so häufig auch im Alten Testament, dann auf Hebräisch. Aber das ist so ein starker Ausdruck, untadelig. Und der nächste, der so bezeichnet wird, ist der Abraham. Das ist dann 1. Mose 17, Vers 1, wie hier steht. Da sagt Gott zu ihm, wandle vor mir, leb dein Leben mit mir und sei untadelig. Totale Überforderung. Wir könnten noch mehr Beispiele aus dem Alten Testament nehmen, aber ich gehe mal an den Beginn des Neuen Testaments, zeitlichen Beginn des Neuen Testaments, ins Lukasevangelium in Kapitel 1, Vers 6. Das sind die Eltern von Johannes dem Täufer, Zacharias und Elisabeth. Und da heißt es in Lukas 1, Vers 6, sie waren beide gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Rechtsbestimmungen des Herrn. Was für ein Leben? Was ist das für ein Leben? Ein Ausdruck, der in allen drei Fällen auftaucht, bei Noah, bei Abraham und bei Zacharias und Elisabeth, das ist, sie wandelten mit Gott. Sie lebten ihr Leben mit Gott. Moment, das ist doch Neues Testament, oder? Mit Gott leben? Nee. Das beginnt ganz da vorne. Und jetzt waren wir im 6. Kapitel der Bibel. Jetzt gehe ich nochmal ein Kapitel nach vorne zum Henoch. Kennt ihr den Henoch? Den kennen wir alle, weil er nicht darauf gewartet hat, dass Jesus wiederkommt, sage ich mal, Gott wiederkommt, sondern der wurde zu Gott entrückt. Der wurde weggenommen von dieser Erde. Gott hat ihn direkt zu sich geholt. Was ist sein Erfolgsrezept, in Anführungszeichen, sein geistliches Geheimnis? Er wandelte mit Gott. Er lebte sein Leben in einer Liebesbeziehung mit Gott. Er kannte Gott. Wenn ein Mensch in einer Liebesbeziehung mit Gott lebt, dann wird dieser Gott, sage ich mal bewusst, wie auf ihn abfärben. Das wird sein Leben verändern. Wir sind so schnell bei den 100% und geht nicht. Jetzt hätte ich am liebsten gefragt, wer kennt das nicht? Bei den 100% und das geht nicht. Aber die Bibel ist voll davon, wenn du mit Gott, wenn du mit Jesus lebst, in einer wirklichen Liebesbeziehung, dann wird dein Leben das verändern. Dein Leben wird wirklich anders werden. In Römer 8, Vers 28 und 29 heißt es, das fängt ja so wunderbar an, das kennen wir alle wahrscheinlich oder viele von uns. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Ganz toller Vers. Und dann geht es weiter, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Vorsatz ist etwas, was Gott entschieden hat. Punkt. Und was Gott durchführt. Das ist der Vorsatz Gottes. Nach dem Vorsatz berufen. Dann geht es weiter, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Zu was bist du bestimmt, wenn du Gottes Kind bist? Ihm ähnlich zu werden. Jesus ähnlich zu werden. Das ist einfach wunderbar. Jetzt kommt dieser Vers 24. Mach mal bitte eins weiter. Ja. Also ich lese uns nochmal 23. Er selbst, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Ihr möget untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird es tun. Er wird es tun. Treu ist er, der euch ruft. Er wird es tun. Zu was sind wir berufen? Zu was sind wir berufen? Fangen wir mal damit an. Treu, es geht ja darum, der euch beruft. Hier geht es meines Erachtens um ein heiliges Leben. Heiligung. Ein heiliges Leben, ein Leben, was zu Gott passt. Ein verändertes Leben. Das war schon beim Volk Israel so. Ich möchte da nur zwei Verse lesen. Einmal im 5. Buch Mose, Kapitel 7, Vers 6. Denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, deinen Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Das sind so viele Völker. Gott erwählt sich ein Volk, damit es ein heiliges Volk ist. Ein Volk, das zu ihm passt. Wie viele Menschen gibt es hier auf der Erde zurzeit? Ich verliere immer wieder einen Überblick. Sind wir bei 9 oder bei 8 Milliarden? 8, so viele Milliarden Menschen. Und wenn du und ich hier angesprochen sind, dann hat uns Gott innerhalb dieser 8, noch was Milliarden Menschen berufen, dass wir heilig sind. Kannst du das fassen? Das ist unsere Berufung. 2. Mose 19, 5 und 6. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Denn die ganze Welt gehört mir, ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das ist der Bundesschluss am Sinai. Ein heiliges Volk. Ich übertrage das mal auf uns, von Israel auf uns. Wir sind nicht irgendwer. Durch die Berufung Gottes. Nee, machen wir mal eins weiter, bitte. Treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Da ist ein Doppelklang hier in diesem Vers. Derjenige, der euch beruft, nämlich beruft dazu, ein heiliges Volk zu sein, der wird das durchführen. Das ist nichts, was wir tun können. Wenn du richtig kläglich scheitern willst, mal spitz gesagt, das ist eine Möglichkeit. Ist vielleicht zu flapsig ausgedrückt, aber es ist genau so. Sich selbst zu heiligen, aus mir selbst so zu werden, wie Gott mich haben kann und zu was mich Gott machen kann, das ist so kläglich zum Scheitern verurteilt. Aber dann ist da diese Verheißung, er wird es tun. Er wird, wenn du mit ihm lebst und dich dem stellst, diese Heiligung vornehmen. Ist das eine Verheißung? Glaubst du das? Glaubst du das? Das ist das, worauf ich mich verlassen kann. Und gleichzeitig ist es so gewaltig. Und es kommt doch immer wieder zu den Selbstheiligungsversuchen. Kennt ihr wahrscheinlich auch. Aber hier steht, er wird es tun. Wo ist das festgemacht? Das ist der zweite Punkt hier in diesem Vers. Woran ist das festgemacht? Treu ist er, der euch beruft. Stell dir vor, das wäre in deiner eigenen, in meiner eigenen Treue festgemacht. Da passt der Ausdruck festgemacht nicht. Aber wie ist das, wenn das in seiner Treue, er ist absolut treu, wenn das in seiner Treue festgemacht wird, wenn er das zusagt, dann wird das zu einem Lebensprogramm mit viel, viel Segen. Nächste Folie bitte. Einen ganz ähnlichen Vers wie unseren Vers 23 gab es schon mal im Kapitel 3, den Vers 13. Hatten wir schon mal. Damit er eure Herzen stärke und sie untadelig seien in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Also wieder dieses untadelig. Man wird geheiligt, dass wir bei der Wiederkunft wirklich bereit sind. Und da steht es, damit er eure Herzen stärke. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Woher soll denn die Power dazu kommen, widerstehen zu können? Woher soll diese Kraft kommen? Das ist dann, wenn er uns in unser Innerstes wirklich die Kraft gibt, an ihm festzuhalten. Dann wird das was. Sonst wird es schwierig. Aber was für eine tolle Verheißung, auch offenbar ganz ähnlich wie bei unserem Vers in Kapitel 5. Er wird die Herzen stärken. Ich glaube, das hat jeder von uns schon in gewisser Weise erlebt. Ich wünsche euch, dass wir das jeden Tag erleben. Nächste Folie bitte. Es braucht dazu Reinigung. Kein Wunder, dass es Reinigung braucht, wenn wir eben nicht so rein sind, wie das ihm entspricht. Haben wir vorhin der Textlesung gehört? Das ist einer meiner Lieblingstexte, Johannes 15. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Den zweiten Teil mag ich sehr. Der erste Teil tut weh. Habt ihr schon mal miterlebt, wie eine Rebe gereinigt wird? Da bleibt nicht viel übrig, wie die zurückgeschnitten wird. im Spätherbst und dann den Winter über jahreszeitlich sein. Ja, das tut weh. Wenn das weg muss, was nicht gut ist, Dinge, an denen ich festhalte, die mir aber überhaupt nicht gut tun, Charakterzüge zu verändern und. Nächste Folie bitte. Wieder Johannes 15, bleibt in mir und ich bleibe in euch, gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Kennen die meisten von uns, oder? Ist es schwer zu leben oder leicht zu leben? Hast du schon mal überlegt, wie viel Gedanken sich die Rebe drüber macht, ob das schwer oder leicht ist? Die macht sich keine Gedanken, sondern es ist einfach ein Zustand. Wenn du mit Jesus verbunden bist, dann ist es ein Zustand, ein ganz normaler Zustand. Hudson Taylor, Begründer der China Inland Mission, ist auch dem einen oder anderen sicherlich bekannt. Hudson Taylor wurde mal gefragt: Herr Taylor, sind Sie sich immer bewusst darüber, in Christus zu sein, mit ihm verbunden zu sein? Was hat er gesagt? Es ist nicht der Punkt, ob ich mir dessen bewusst bin, sondern ich bin mit ihm verbunden. Das ist das Bild hier. Ich bin mit ihm verbunden. Lass dich nicht trennen von Jesus. Lass dich nicht trennen. Lass Sünde in deinem Leben nicht zu. Und wenn sie geschehen ist, bereinigen. Gib dich nicht zufrieden mit dem, wie du bist, wo es nicht Jesus entspricht, sondern mach weiter, lass ihn weitermachen. Mir ist da, den Vers habt ihr auch hier stehen, Psalm 16 sehr, sehr wichtig. Psalm 16, da heißt es: Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Warst du schon mal im Sturm im Wald oder im Garten? Und die Bäume? Bei uns, also wir haben ja hunderte von kranken Bäumen in Bonn. Vor ein paar Jahren war von 800 die Rede, sind nicht weniger geworden, außer die gefällt werden mussten. Und wenn sich Bäume so bewegen, hier in Bonn, dann wird es mir manchmal Angst. Nicht zuletzt deshalb, weil vor wenigen Monaten einer neben unserer Garage einfach umgefallen ist. Dieser Baum war krank. Dieser Baum war krank. Bist du als Christ gesund oder krank? Wenn du krank bist, von Sünde zerfressen, dann bist du wie dieser Baum, der neben unserer Garage umgefallen ist. Glücklicherweise ist er auf die Straße gefallen und hat kein Unheil angerichtet. Von außen sah das so gesund aus. Hat man ihm nichts angesehen. Aber als er dann lag, sah man, wie er faul ist. Wenn du in der Gegenwart Jesu lebst, wenn du wirklich den Herrn vor Augen hast, wie sagt das Alte Testament, wenn du in den Vorhöfen des Tempels zu Hause bist, wenn du dort wohnst, Wenn du bei Gott wirklich zu Hause bist und wohnst, dann wirst du nicht krank sein. Ich wünsche dir eine ungetrübte Beziehung zu Jesus. Eine tiefe, tiefe Sehnsucht, ihm jeden Tag zu begegnen. Nächste Folie. Ich mache bald Schluss. Mit wie viel Frucht rechnest du? Ein bisschen. In Matthäus 13, das ist ein Gleichnis, Himmelreichsgleichnis, das Reich der Himmel gleicht. Da geht es um Samen, der ausgestreut wird. Das Samen ist das Wort Gottes, lesen wir als Erklärung Jesu. Und dieser Samen fällt auf drei Arten von Boden, Umgebung, wo er keine Frucht bringt. Und dann fällt er auf fruchtbaren Boden. Und da heißt es, also von diesem Samen fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, etliches hundertfältig, etliches sechzigfältig und etliches dreißigfältig. Also ich fange mal klein an, hier mit 30, rechnest du mit 30-fach. Also das ist das Minimum, was hier angegeben ist im Bild. Ist auch kein Wunder, wenn das in der Treue Gottes festgemacht ist, oder? Ich glaube, dass es hier auch unter anderem um Heiligung geht. Das, was Gott an dir und mir tun möchte. Das 30-fach im Vergleich zu einem Weizenkorn, das ausgesät wird, 30-fach ist schon was. Mit wie viel rechne ich? Kommen wir zum letzten Punkt. Eine weiter, bitte. Das ist ein weiterer, das sind zwei weitere Lieblingsverse von mir. Da heißt es, die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Herrlichkeit des Herrn anschauen. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel. Da geht es vom Zusammenhang her darum, dass, wenn heute aus dem Alten Testament vorgelesen wird, für Juden wie eine Decke darüber liegt und sie deshalb Jesus nicht erkennen. Das ist der Kontext. Alte Testament wird gelesen in der Synagoge und da liegt eine Decke darüber. Und jetzt heißt es, wir haben ein unverhülltes Angesicht, sprich die Decke ist weggenommen. Ich beschränke das mal jetzt nicht aufs Alte Testament, sondern dehne es auf die ganze Bibel aus. Da lese ich in der Bibel und schaue die Herrlichkeit des Herrn an. Ist das nicht stark? Da schaue ich hier ins Wort Gottes und sehe etwas von der Herrlichkeit Gottes. Aber dann geht es weiter und das ist wie ein Spiegel. Sprich, ich sehe mich in dieser Herrlichkeit. Genauer das, was Gott aus mir machen möchte. Herrlichkeit. Und dadurch werden wir verwandelt in dasselbe Bild, nämlich das Bild Christi. Und es geht von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ich habe euch eben gefragt, mit wie viel er rechnet. Und habe kleinere Brötchen gebacken und bin bei 30 geblieben im Bild. Aber hier steht doch glatt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wie viel möchte Jesus aus uns machen? Ganz wichtiges Stichwort ist das, was jetzt kommt. Vom Geist des Herrn. Merkt ihr, wie sich das schließt, wie ich diesen Punkt begonnen habe? Das mache nicht ich selbst. Ich kann mich seiner liebenden Hand aussetzen, dass er mich reinigt, verändert, ja. Aber es ist immer sein Geist, der das durchführt. Punkt. Philipper 3, Da heißt es, dass Paulus alles andere beiseite schiebt, harte Worte für Dreck achtet. Also er wird hier von der Sprache her wirklich sehr, sehr deutlich. Alles andere ist nicht wichtig, aber ihn erkennen, Jesus erkennen, mehr und mehr. Und erkennen ist nicht nur kognitiv mit meinem Verstand, sondern wirklich ihn mehr und mehr kennenlernen, wie er ist. In all seiner Liebe, seiner Größe, seiner Barmherzigkeit, seiner Heiligkeit und, und. Und was noch erkennen? Die Kraft seiner Auferstehung. Das, wovon ich jetzt geredet habe, und ich habe das Wort wahrscheinlich noch gar nicht benutzt, das alles ist seine Kraft, die uns verändert. Ich möchte schließen mit den Versen 23 und 24. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird es auch tun. Amen.